Teufel als solches, als Erklärungsmodell, das war schon von jeher Bestandteil jetzt in den christlichen Religionen.
Ein Exorzismus in den Evangelien ist sehr schnell und einfach und passiert ziemlich oft.
In der Realität ist es so, dass Menschen auch im 21. Jahrhundert noch von der Realität übernatürlicher Wesen überzeugt sind.
Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Dämonen, Teufel, böse Mächte und schwarze Rituale. In dieser Folge von Diesseits von Eden geht es um das Böse, Teufelsaustreibungen und die Vorstellungen rund um teuflische Wesen. Auch 2024 interessieren sich Menschen noch für Themen wie Besessenheit, Exorzismus und die Existenz des personifizierten Bösen. Davon zeugen aktuell Serien, Filme, Videospiele und Popkultur. Die Religionswissenschaftlerin Nicole Bauer hat im Februar diesen Jahres gemeinsam mit Kollegen ein Buch dazu herausgebracht mit dem Titel Teufelaustreibungen in Österreich – von den Anfängen bis in die Gegenwart. Nicole Bauer hat zudem als Frau an einem römischen Exorzismuskurs teilgenommen und widmet einen Teil ihrer Forschung dem Thema Besessenheit. Und der Innsbrucker Bibelwissenschaftler Andrew Dool wird dazu heute die biblischen Hintergründe liefern. Frau Bauer, die erste Frage gleich an Sie. Wie tief ist der Glaube an das Böse verankert? Und ganz naiv gefragt, gehört das einfach zum Glauben dazu?
Es gibt Götter, es gibt Gott, es gibt Geister, es gibt Dämonen. Und die haben alle irgendwie ihre Berechtigung im Rahmen des Glaubens, so aus meiner Sicht. Und der Teufel als solches, als Erklärungsmodell, um die Welt zu deuten, das war schon von jeher Bestandteil jetzt in den christlichen Religionen. So negative Mächte, eben so dämonische Mächte, Teufel, gibt es auch in anderen Religionen. Und das gehört einfach zum Weltbild des Glaubens.
Wie schaut es da in der katholischen Kirche aus? Wie tief ist dort die Vorstellung eines
Teufels? Zum einen ist die Vorstellung oder Glaube an den Teufel ist Bestandteil der lehramtlichen Texte der katholischen Kirche. Es ist im Katechismus der katholischen Kirche, finden sich da Verankerungen und es gibt eben bestimmte Bibelstellen, da kann der Herr Dr. Dool dann gerne ergänzen. Und dennoch ist es so, dass es durchaus Kontroversen gibt. Es ist nicht so, dass man so in der Mainstream-Theologie sagen würde, ja, ein Katholik muss jetzt an den Teufel als real existierende Entität glauben. Das ist so, sogar so, dass das seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, da gab es auch in der katholischen Kirche Bestrebungen, so der Entmystifizierung, dass man sich so ein bisschen vom Teufelsglauben befreit, den Teufelsglauben umdeutet, so die Rede vom Teufel als personifiziertes Wesen ablegt und stattdessen das Teuflische oder das Dämonische eher so als Metapher für menschliches Leiden, auch für böses Handeln heranzieht. Und in den letzten Jahren gibt es da aber durchaus ganz verstärkt Bestrebungen, vor allem von Seiten der römisch-katholischen Exorzisten, von verschiedenen einzelnen Akteuren, von einzelnen Personen, die da sehr bemüht sind, diesen Teufelsglauben wieder zu reinszenieren und die sehr bemüht sind, diesen Teufelsglauben und vor allem eben den Glauben an den Teufel als personifiziertes Wesen zu reaktivieren.
Ich möchte jetzt einen Schritt zurückgehen. Und Andrew Dool, Sie sind schon angesprochen worden von der Frau Bauer. Ich möchte auf die biblischen Texte blicken. Sie sind Neutestamentler an der Uni Innsbruck und von der Heilung von Besessenheit ist ja schon im Neuen Testament zu reden. Etwa bei Markus 1, 32, 34, da werden Jesus Besessene gebracht und er trieb viele Dämonen aus, heißt es da. Also das heißt, es hat schon Austreibungsformen gegeben. Können Sie das ein bisschen so einordnen? Wie haben diese Austreibungsmöglichkeiten, Praxen ausgesehen? Woran wurde da geglaubt? War der Dämon eine Form von psychischer Erkrankung, die halt dämonisiert worden ist? Oder hat es da wirklich diesen Glauben an das Böse, an den Teufel gegeben?
Ein Exorzismus in den Evangelien ist sehr schnell und einfach und passiert ziemlich oft. Es dauert anscheinend nicht mehr wie ein paar Sekunden. Aber wie gesagt, es sind Dämonen, die da ausgetrieben werden und nicht irgendwie der Teufel oder ein Satan. Ein Unterschied wird schon gemacht zwischen Besessene und Kranke, und zwar mit dem sehr wichtigen kleinen Wort und. Es heißt immer, so wie in Markus 1 zum Beispiel, Jesus heilt viele Kranke und treibt Dämonen aus. Das kleine und verrät uns, dass auch in der Antike unterschieden wird zwischen Krankheit und Besessenheit, aber verrät uns nicht mehr darüber, wie unterschieden wird. Es ist in den Evangelien immer klar, wer krank ist und wer besessen. Das ist anscheinend selbstverständlich. Was es gegeben hat in frühere Generationen der Wissenschaft, war der Versuch, die Leute in der Bibel zu diagnostizieren, zum Beispiel mit Schizophrenie oder Epilepsie und sogar Tollwut. Natürlich geht das anhand der Beschreibung der Symptome, wenn ich das Wort verwenden darf. Heutzutage weiß man, man soll vorsichtiger vorgehen. Man kann nicht Leute, die schon 2000 Jahre tot sind, diagnostizieren. Und vor allem der Bereich der Disability Studies lehrt uns, dass Behinderungen, in Anführungszeichen, natürlich Behinderung ist irgendwie gesellschaftlich bedingt. Und das gilt ebenfalls für Besessenheitsvorstellungen und Krankheitsvorstellungen. Also da liefert die Bibel schon einige Informationen, aber man muss immer vorsichtig vorgehen mit dieser Frage der psychische Krankheit. Also Ausrufezeichen, psychische Krankheit gibt's nicht in der Bibel. Das ist komplett anachronistisch.
Es steht aber jetzt halt trotzdem da drinnen die Austreibung der Dämonen. Ich glaube, mich jetzt zum Erinnern, es wird ja auch sehr bildhaft das gezeigt, wie die Austreibung teilweise stattfindet. Schweine, die dann, glaube ich, Moment, jetzt müssen Sie mir helfen, in den See Genezareth laufen, glaube ich.
Genau, ja, ganz sicher.
Genau. Das heißt, da ist eine Art volkstümliche Vorstellung wahrscheinlich auch dahinter. Also wie hat die ausgesehen in dieser antiken Zeit? Was hat man da für Bilder, für Vorstellungen gehabt? War das eine gängige Praxis der Dämonenaustreibung?
Das ist eigentlich das berühmte Beispiel und eigentlich das einzige Beispiel, wo Jesus Dämonen austreibt in ein anderes Lebewesen. Sonst gehen sie einfach in die Luft oder in die Wüste, keine Ahnung, sie verschwinden einfach. Auch eine moderne Vorstellung ist, dass Dämonen in die Hölle getrieben werden. Das gibt's in der Bibel nicht. Na, die werden ausgetrieben irgendwo auf der Erde. Und es gibt auch in den Evangelien, wird angesprochen, das Risiko, dass sie zurückkehren. Dann gibt's auch in modernen Exorzismen diese Beschwörung, dass der Dämon nicht zurückkehren soll. Aber es gibt auch in antiken Quellen einen Beweis für einen Exorzismus, zum Beispiel eine Statue, der umkippt, wenn der Dämon ausgetrieben wird oder irgend sowas. Das gibt's nicht in den Evangelien. Die Dämonen verschwinden einfach.
Wohin verschwinden die Dämonen, ist jetzt natürlich die Frage. Verpuffen sie einfach?
In der antiken Vorstellung, vor allem in den Evangelien, gehören die Dämonen eigentlich in der Wüste. Also ich vermute, sie verschwinden in der Wüste, so wie Tiere, und bleiben da, bis sie noch ein Opfer finden.
Frau Bauer, von Ihnen erscheint ein Buch, das heißt Dämonen, Besessenheit und Exorzismen in der Geschichte Österreichs, das Sie gemeinsam mit Kollegen geschrieben haben. Darin führen Sie über mehrere hundert Seiten aus die Geschichte des Exorzismus in Österreich, wie sich das verändert hat über die Jahrhunderte. Sie fangen in der Antike an bis ins Jahr 2023, 2024. Und auch, wie moderne Exorzismusformen heute ausschauen. Unter anderem wird, glaube ich, die Loreto-Gemeinschaft angeführt. Es werden auch muslimische Praxen angeführt. So, wie kann man sich das jetzt im Vergleich zum Neuen Testament heute vorstellen? Wie läuft so ein Exorzismus, so ein Heilungs- und Befreiungsdienst im Jahr 2024 ab, damit sich die Zuhörenden etwas vorstellen können? Was wird da gemacht? Was wird mit den Leuten gemacht? Wer betet hier? Was wird gebetet? Was wird beschworen? Und vor allem, wer braucht's noch? Also wer bittet um so einen Exorzismus?
Man kann die Praxis heute nicht explizit mit der Antike vergleichen. Die Praxis, wenn wir uns jetzt christlichen Traditionen anschauen, die war immer fluide, die hat sich immer geändert, die war unterschiedlich, die war von kulturellen Kontexten geprägt. Und so ist es auch heute noch. Wenn wir uns jetzt aber die österreichische Praxis anschauen, so wie sie jetzt in der, also wie sie jetzt gerade in der Gegenwart, in der römisch-katholischen Tradition praktiziert wird, so vielleicht eine Sache ganz interessant, also zu wissen, die Praxis, also das Ritual selber, der große Exorzismus, der quasi das Ritual in der römisch-katholischen Tradition darstellt, um Menschen, um besessene Menschen von Dämonen zu befreien. Das geht auf einen Ritualtext aus dem 17. Jahrhundert zurück, aus dem Jahr 1614, dem Rituale Romanum. Das ist ein Ritualtext, der im Zuge der Liturgie-Reformation und der Vereinheitlichung der christlichen Liturgie entstanden ist und wo man sich dann auch mit Exorzismus beschäftigt hat, beziehungsweise wo man auch versucht hat, liturgisch das Exorzismus-Ritual zu reglementieren. Und wenn etwas reglementiert wird, dann setzt es quasi auch voraus, dass es da eben keine Regelung gab und dass es da auch unterschiedliche Herangehensweisen gab. Und das war eben so bis ins 17. Jahrhundert hinein. Und eben dieser Ritualtext, der ist heute noch die Grundlage. Das ist das eine, das ist das Ritual an sich. Dann gibt es aber noch so einen ganz großen Rattenschwanz sozusagen, den dieses Ritual nach sich zieht, so die Frage, wer sind jetzt die Menschen, die sich da an Priester wenden? Wie wenden sich die Menschen an Priester? Wie gehen da die Priester vor? Die führen ja nicht gleich den Exorzismus durch. Was gibt es da für Vorgehensweisen? Wie sieht das in Österreich aus? Werden da möglicherweise auch Psychiater, Mediziner mit einbezogen und so weiter? Und da hat sich in den letzten Jahren jetzt in der römisch-katholischen Tradition, ich sage das jetzt auch ganz bewusst, weil es jetzt auch in der orthodoxen Kirche, in der evangelischen Kirche, in den Freikirchen, in den Pfingstkirchen anders geregelt ist. In der römisch-katholischen Kirche, haben sich in den letzten Jahren so einige Entwicklungen vollzogen. Und diese Entwicklungen haben ganz viel zu tun mit römischen, also mit vatikanischen Entwicklungen, unter anderem mit der Gründung der Internationalen Exorzistenvereinigung, mit der Etablierung oder der Konstituierung eines quasi universitären Hochschulkurses zum Thema Exorzismus an der Regina Apostolorum in Rom. Und da werden eben bestimmte Themen diskutiert und wurden bestimmte Vorgehensweisen entwickelt. Unter anderem, was jetzt die konkrete Umsetzung betrifft, sieht zum Beispiel auch das Kirchenrecht vor, dass in dem Prozess der Diagnosestellung, also eine Person denkt, dass sie besessen ist, fühlt sich aus irgendeinem Grund dämonisch besessen, dämonisch belastet, wendet sich an die Diözese und braucht Hilfe. Was passiert dann? Ein zuständiger Priester wird dann kontaktiert und der führt erstmal ein Gespräch mit der Person, der schaut sich so die Rahmenbedingungen an, den Kontext der Person und wenn er merkt, ja okay, da könnte auch was Psychologisches, was Psychiatrisches dahinter stecken, dann muss der Priester, und das sieht auch das Kirchenrecht so vor, da muss der Priester einen medizinischen Experten erstmal heran. Ziehen. Der muss erstmal mit der Person eine Diagnostik machen und dann muss erstmal eine psychiatrische Diagnose ausgeschlossen werden oder eine medizinische Diagnose ausgeschlossen werden. Und dann schaut man weiter, okay, was kann dann gemacht werden? Und dann ist es so, dass in den meisten österreichischen Diözesen gibt es nicht nur einen Priester, der dafür zuständig ist, sondern es gibt ganze Priesterkreise. Es gibt Priesterkreise für den Heilungs- und Befreiungsdienst oder für also spezielle Seelsorge. Die werden auch ein bisschen unterschiedlich benannt in den österreichischen Diözesen. Und die besprechen dann in der Regel die Fälle auch miteinander und diskutieren das durchaus kritisch und kontrovers. Und da gibt es Priester, die sagen, ja, die glauben eigentlich überhaupt nicht an Besessenheit und an Dämonen, die halten das für Humbug. Und dann gibt es aber auch Priester, die sagen, ja, das ist möglich und wahrscheinlich. Und dann gibt es auch Priester, die sagen im Zweifelsfall für den Gläubigen, wenn der Gläubige davon überzeugt ist, dass da etwas Dämonisches am Wirken ist, dann nehmen wir den Gläubigen erstmal in seiner Glaubenswirklichkeit auch ernst. Wenn dann dieser Priesterkreis übereinstimmt, dass hier eine dämonische Besessenheit vorliegt, und da ist es auch so, das Kirchenrecht hat da auch eine sehr offene Formulierung. Die Formulierung lautet, es muss mit moralischer Sicherheit vermutet werden. Also man geht nicht davon aus, dass da hundertprozentig eine Besessenheit vorliegt, sondern man kann es nur mit moralischer Gewissheit vermuten. Dann muss das Ganze an den Diözesanbischof herangetragen werden, weil der ist letztendlich die Instanz, die dann entscheidet, hier darf jetzt ein großer Exorzismus durchgeführt werden oder nicht.
Das sind sehr viele Schritte, die Sie jetzt aufgezählt haben. Es wird wahrscheinlich den ein oder anderen wundern, dass das sehr reguliert stattfindet. Mhm. Also dass man nicht einfach in eine Sakristei gehen kann und sagen kann, ich glaube, ich bin besessen, da ist etwas Dämonisches in mir, bitte reinigen Sie mich davon. Mhm. Oder geht das auch?
Ja, das war, was Sie gerade sagen, das war durchaus bis in die 70er Jahre so Usus. Da gab es die sogenannten niederen Weihen, weil quasi jeder Priester war aufgrund seines Amtes auch dazu befähigt, einen Exorzismus durchzuführen. Also jeder Priester konnte, ohne das jetzt großartig mit dem Bischof abzustimmen, einen Exorzismus durchzuführen. Das wurde eben geändert und das wurde nochmal ganz stark reglementiert in den 1990er Jahren, 1999, das ist noch gar nicht so lange her, muss man sich mal vorstellen, wurde ein neuer Ritualtext verabschiedet, wo ein paar Änderungen beigefügt wurden und das Prozedere noch klarer reglementiert ist. Es hat auch eine Vorgeschichte, vielleicht kurz ein paar Worte dazu. Es gab einen ganz dramatischen Exorzismusfall Ende der 1970er Jahre, den Fall der Anneliese Michel. Das war eine Studentin, die in Deutschland in der Folge von unzähligen Exorzismen zu Tode gekommen ist. Und es gab einen Gerichtsprozess und die Priester sind verurteilt worden, die Familie ist verurteilt worden und es gab dann einen großen Aufschrei im deutschsprachigen Raum vor allem. Und die Deutsche Bischofskonferenz hat sich dann ganz intensiv der Frage gewidmet, kann man dieses Ritual so, wie es ist, heutzutage im 20. Jahrhundert noch umsetzen, noch durchführen. Und es gab dann eben eine gemischte Expertenkommission, die sich da intensiv mit diesen Fragen beschäftigt hat. Das waren Mediziner, das waren Theologen, das waren Psychologen und so weiter, die sich damit beschäftigt haben. Und da wurden eben bestimmte Änderungen vorgenommen, wie zum Beispiel, dass der Diözesanbischof immer in letzter Instanz zu entscheiden hat, ob ein Exorzismus durchzuführen ist oder nicht. Das heißt, ein Priester darf eigenmächtig keinen Exorzismus durchführen. Und es gibt auch keine Ausnahmeregelung. Jeder Exorzismus muss vom Bischof abgesegnet werden, genehmigt werden. Das heißt, man kann eigentlich in der Regel auch nicht mehrere große Exorzismen an einer Person durchführen. Es braucht immer die Zustimmung der zu exorzierenden Person. Also man kennt das so ein bisschen aus der Religionsgeschichte, dass man auch seine unliebsamen Kinder exorzieren hat lassen oder unliebsame Familienangehörige, die dann irgendwie auch gegen den Willen exorziert wurden. Also das ist jetzt nicht mehr möglich. Und es wurden noch liturgisch einige kleinere Änderungen vorgenommen. Es gibt aber tatsächlich, weil Sie auch gesagt haben, kann da jemand in die Sakristei kommen und darf da jemand um Segen erbitten? Es gibt dann noch eine andere Form des Exorzismus. Das heißt in der römisch-katholischen Tradition der kleine Exorzismus. Und der kleine Exorzismus ist ein Bittgebet an Gott gerichtet, um die leidende Person vor den dämonischen Einflüssen zu schützen. Und diesen kleinen Exorzismus, den kann ein Priester auch ohne Rücksprache mit dem Bischof durchführen. Der kann auch von Laien durchgeführt werden und es gibt da auch bestimmte Gebetsformeln, die vor allem so aus dem 19. Jahrhundert stammen, die da gebetet werden können. Es ist aber auch möglich, dass man einfach ganz frei Gott bittet um Schutz vor den bösen Mächten. Diese Variante ist durchaus möglich und diese Variante ist auch nicht geregelt.
Wenn ich mir das jetzt anhöre, ist ja dann trotzdem der Hintergrund einer solchen Bitte nach Heilung, Befreiung, ein Glaube an das Böse, an das personifizierte Böse, an eine Form von Dämonen, Teufel, negative Mächte, die sich vielleicht in einen eingeschlichen haben, vielleicht auch noch im Positiven, das positive Gegenteil der Engel. Und da frage ich mich, wie tief ist das im christlichen Glauben verankert? Und da möchte ich jetzt die Frage nach Innsbruck weitergeben an Herrn Duhl. Sie sind Bibelwissenschaftler. Können Sie da vielleicht Auskunft geben, inwieweit gibt es da in biblischen Texten diesen Glauben nach eben diesen Mächten, egal jetzt ob positiv, also diese positive Form von Engeln, positiven Mächten, die einen unterstützen und auf der anderen Seite Dämonen, Teufel, Mächte, die sich in einem einschleichen, die dann eben ausgetrieben werden. Sie haben gemeint vorhin, sie verpuffen dann halt oder sie gehen wieder zurück in die Wüste und warten dort auf ja neue Opfer.
Also Engel sind eigentlich in der Antike Wesen, die vermitteln zwischen Gott und Mensch, also Botschaften bringen, beziehungsweise Soldaten, die in der Zukunft kommen werden, um böse Leute zu bestrafen. Die fahren nicht in Leute hinein, so wie Dämonen es tun. Und die Verbindung oder die Idee, dass Dämonen selbst irgendwie böse Engel wären, gibt's nur am Rande. Das kommt erst später als große Idee. Und es kommt aus Genesis 6, wo die Söhne Gottes mit Frauen schlafen und daraus entstehen große Helden, die dann sterben und dessen Geister dann in der Welt unterwegs sind als Dämonen. Diese Idee ist schon belegt im 1. Jahrhundert vor Christus. Aber die Engel und Dämonen als Gegensätze, das gibt's eigentlich nicht. Das ist erst eine späte Entwicklung.
Aber wie ist jetzt eine Rede vom Bösen, von Dämonen, von Besessenheit abseits von Klischees oder auch Filmbilder möglich, Frau Bauer? Es ist ja trotzdem etwas, das anscheinend noch immer Menschen beschäftigt, woran sie noch immer glauben. Menschen, die zu einem Priester gehen und um Heilung bitten, um Heilung von Besessenheit, glauben ja wirklich, dass sie persönlich von einem Bösen besessen sind. Wie kann man da theologisch, wissenschaftlich, religionswissenschaftlich seriös herangehen, um auch einerseits die Bedürfnisse dieser Menschen wahrzunehmen, ernst zu nehmen, andererseits auch zu sagen, okay, es gibt da möglicherweise Psychosen, es gibt therapeutische Ansätze, andere Ansätze. Es bräuchte ja nicht unbedingt mehr diesen großen Exorzismus oder einen kleinen Exorzismus. Also mir kommt da schon vor, man steckt da 2024 in einer Diskrepanz.
Also diese Frage wird mir ja sehr oft gestellt, wenn ich darüber spreche. Auch so auch der Vorwurf, dass hier etwas reinszeniert wird, was antiquiert und veraltet ist. Aber in der Realität ist es so, dass Menschen auch im 21. Jahrhundert noch von der Realität übernatürlicher Wesen überzeugt sind. Und auch als Religionswissenschaftlerin muss ich Ihnen ja sagen, darüber möchte ich nicht urteilen, darüber kann ich nicht urteilen, darüber darf ich aufgrund meiner methodischen Ausrichtung nicht urteilen. Und ich kann diese Frage ja letztendlich auch gar nicht klären, ob es hier übernatürliche Wesen gibt, die gut oder böse sind. Also diese Frage kann man jetzt mit so einem empirischen, kulturwissenschaftlichen Zugang kann man gar nicht klären. Ich arbeite hier als Wissenschaftlerin auch mit einem Ansatz, der heißt methodologischer Agnostizismus. Das heißt, also ganz kurz und verständlich, das heißt, dass so die Frage nach übernatürlichen Wesen, sei es jetzt Gott, sei es Götter, sei es der Teufel, das klammere ich aus in meiner Forschung, weil ich diese Frage einfach nicht beantworten kann. Das wäre auch sehr, sehr anmaßend zu sagen, ich kann jetzt entscheiden, ob es übernatürliche Wesen gibt oder nicht. Das kann ich nicht. Und was kann ich aber tun? Ich kann mir anschauen, woran Menschen glauben. Und Menschen glauben an Gott. Menschen glauben aber auch an das Böse. Menschen glauben an den Teufel. Menschen glauben an Dämonen. Und ich denke, da ist auch eine Herangehensweise, die ist mir ganz besonders wichtig, dass Menschen hier ernst genommen werden, dass man Menschen in ihrer Glaubenswirklichkeit, in ihren religiösen Wirklichkeitskonstruktionen auch ernst nimmt, ihnen eben nicht die Aufklärung entgegenhält und ihnen nicht andere Realitäten mal per se entgegenhält und ihren Glauben da als irrational diskreditiert oder in Frage stellt, sondern dass man ernst nimmt. Und dann kann man natürlich auch sagen, ja, es gibt im 21. Jahrhundert gibt es natürlich auch Entwicklungen oder die schon im 19. Jahrhundert begonnen haben und noch früher. Es gibt psychologische Deutungen für menschliches Leiden. Es gibt psychologische, es gibt medizinische Deutungen für bestimmte Phänomene. Und gerade so im Bezug auf Besessenheit, Sie haben es ja eh schon angesprochen, da gibt es ganz klar Überschneidungen. Es gibt, wenn Sie einen Psychiater oder einen Psychotherapeuten oder einen Psychologen fragen, der würde eine Besessenheit höchstwahrscheinlich medizinisch deuten. Viele Symptome, die als Besessenheit in religiösen Kontexten beschrieben werden, die fallen in bestimmte Störungstypen, in dissoziative Störungsformen und so weiter. Und die würde man dann natürlich auch naturwissenschaftlich erklären können. Und man kann natürlich auch Menschen, die leiden und die überzeugt sind davon, dass ihr Leiden irgendwie dämonisch verursacht ist, kann man natürlich auch diese Deutungen anbieten. Und man muss ihnen auch in einer verantwortungsvollen Art und Weise diese Deutungen anbieten und sie darauf hinweisen, dass es hier auch andere Deutungen gibt. Und ganz oft ist das ja auch hilfreich, weil es möglicherweise auch eine Entlastung ist, zu sagen, okay, das, was ich jetzt habe, das hat psychologische Ursachen oder gar körperliche Ursachen und es ist nicht der Teufel, der mich bedroht. Weil letztendlich aus der Perspektive der Gläubigen ist das ja auch so eine suboptimale Wirklichkeitskonstruktion, also eine Wirklichkeitskonstruktion, die ja nicht besonders hilfreich ist im Sinne eines guten Lebens sozusagen. Das ist das eine. Aber das andere ist eben, dass man die Menschen auch ernst nehmen soll und da abholen soll, wo sie stehen. Und wenn sie eben überzeugt sind von ihrem religiösen Weltbild, dann muss man ihnen das auch zugestehen, dass das auch seine Berechtigung hat.
Ich glaube, dieser Diskurs zwischen Besessenheit, Exorzismus auf der einen Seite und Psychiatrie, Psychologie auf der anderen Seite, einen Diskurs, den Dr. Bauer so schön in ihrem Artikel The Devil and the Doctor beschreibt, ist auch ein Hinweis dafür, wie weit man ist weg von diesem Text aus dem 17. Jahrhundert, das vorhin angesprochen worden ist, das Rituale Romanum, weil dieser Text beschreibt drei Zeichen, das Wort Symptome gibt es noch nicht, aber drei Zeichen von einer Besessenheit, die eigentlich gar nichts mit Leiden zu tun haben oder Krankheit oder irgend sowas. Und das sind, dass man irgendwas weiß, was man nicht wissen dürfte, dass man eine übernatürliche Stärke besitzt oder dass man Fremdsprachen spricht, die man eigentlich nicht sollte. Und in den 60er Jahren hat ein gewisser Adolf Rodewig versucht, diese Zeichen biblisch zu begründen, mit Mühe ein bisschen. Also es gibt schon ein paar Dämonen in der Bibel, die die Identität von Jesus oder Paulus erkennen. Und es gibt eine, der Ketten brechen kann und eine, ein Mann, der 7 Männer überwältigen kann, also der ist schon stark. Aber die Dämonen in der Bibel, in den Evangelien sprechen griechisch mit Jesus. Und es gibt keinen Dämon, der fremde Sprachen beherrscht. Diese Zeichen sind, glaube ich, entstehen aus der frühen Neuzeit, weil gerade zu der Zeit gibt es die Reformation und man muss beweisen, dass die katholische Kirche mit Latein und mit Kruzifixe und Weihwasser und sowas effektiver ist in Dämonen austreiben wie die evangelische Kirche, die auf solche kirchliche Sachen verzichtet. Und man findet noch heutzutage manchmal Exorzisten, die behaupten, ein Exorzismus würde besser funktionieren auf Latein wie auf Deutsch oder Englisch. Was interessant ist aber, ist natürlich dieser Rückkehr weg von dieser Dramatik aus der Reformationszeit oder frühen Neuzeit zurück zu der Idee, dass ein Besessener leidet, so wie in den Evangelien, und man kann Hilfe anbieten. Aber nur die Form dieser Hilfe ist natürlich viel moderner, als es in der Bibel ist.
Darf ich vielleicht hier zu dem Stichwort was ergänzen, weil gerade die moderne Form angesprochen hast. Das ist vielleicht auch noch etwas, was ich hier gerne sagen würde, dass der Exorzismus, die Exorzismuspraxis in der Gegenwart sich natürlich auch ganz moderner Methoden, moderner Narrationen bedient und dass hier auch vor allem auch in der katholischen Praxis durchaus auch psychologische Expertise mit einbezogen wird, psychologische Methoden, psychologische Erklärungsmodelle mit einbezogen werden und dass es hier auch so eine Verschränkung gibt zwischen medizinisch-psychologischen Herangehensweisen und religiösen Herangehensweisen auf der anderen Seite, was die Praxis auch nochmal so ganz, ganz speziell macht und eben auch modern in gewisser Weise macht.
Ein anderer Aspekt, den Nicole und ich ein bisschen untersucht haben, aber da gibt es auch ein wunderschönes Buch darüber von Steve Wiggins, ist die Rolle von Hollywood-Filmen in Besessenheitsvorstellungen und vor allem Exorzismusvorstellungen. Die Filme basieren ursprünglich natürlich auf Büchern, geschrieben von Exorzisten. Also die Exorzisten haben einen Einfluss auf die Filme, aber da bildet sich dann, wenn ich sagen darf, ein Teufelskreis, in dem auch die Filme einen Einfluss haben auf die Exorzisten. Also wenn man denkt, wo sieht man Exorzismus heutzutage, im Westen zumindest, ja vor allem im Kino.
Ich habe als Form einen modernen Exorzismus auch via YouTube und Instagram gefunden und auch in ein paar Esoterik-Shops in der Neubaugasse mit Engelsprays, die von bösen Mächten befreien sollen. Via Instagram gibt es sehr junge Frauen, die versprechen, wenn man gewisse Sprüche aufsagt, dass man von negativen Energien aus der U-Bahn befreit wird. Und über YouTube gibt es esoterische Heilerinnen und Heiler, die ebenfalls von bösen Mächten befreien. Ich habe das so irrsinnig spannend gefunden. Einerseits diese Engelsprays, die den kleinen Exorzismen so für zwischendurch verkaufen, die man sich so draufsprüht. Andererseits auch wirklich YouTube-Anleitungen, wie man sich selbst zu Hause reinigen kann. Also irrsinnig spannend, weil ich mir dann gedacht habe, ja, okay, wo liegt denn jetzt der Unterschied, ob ich eben, wie sie vorher gesagt hat, so einen kleinen Exorzismus bei einer priesterlichen Person anfrage und erbitte und zwischen dem anderen. dahinter steckt wahrscheinlich ein ähnlicher Wunsch, ein ähnliches Bedürfnis.
Genau, da haben Sie vollkommen recht, da steckt ein ähnliches Bedürfnis dahinter. Und aus meiner Sicht steckt da so ein Wunsch dahinter, dass man sich mittels eines religiösen Rituales, mittels einer religiösen Praktik, eines religiösen Symbols Heilung verschafft. Und zwar Heilung auf allen Ebenen, physisch, psychisch, emotional, mental, wie auch immer. Und da lässt sich das auch nicht voneinander abgrenzen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Ritual Romanum aus dem 16. Jahrhundert und einem Raumspray, den Sie in einem Esoterikladen kaufen, dann ist der Unterschied einfach ganz klar, dass das eine innerhalb einer institutionalisierten Religion stattfindet, dass das Heilungsritual Teil einer Theologie ist, Teil einer institutionalisierten Form der Religiosität und dass diese Angebote, die Sie da gerade angesprochen haben, ja, YouTube, das Internet spielt da übrigens eine ganz, ganz große Rolle, um solche Vorstellungen und Praktiken auch zu verbreiten. Esoterikläden gibt es in so einer Art und Weise ja gar nicht mehr, wie es sie noch in den 80er Jahren gab, aber auch Buchläden und so weiter. Und da ist das Feld eben ganz fluide, da ist es unstrukturiert, da ist es nicht geregelt. Und wenn man sich das aber anschaut, dann sieht man ja, die Nachfrage ist da durchaus gegeben, die Nachfrage ist groß. Und ich glaube, es ist so etwas ganz Urmenschliches, dass man den Wunsch hat, sich in irgendeiner Weise Abhilfe zu schaffen, dass man sich von seinem Leiden erlöst und das auf eine möglichst einfache Art und Weise, indem man eben einen Spray verwendet, indem man, ich weiß es nicht, einen Kristall verwendet oder eben ein Gebet spricht. Das ist beides, bedient quasi so den gleichen urmenschlichen Wunsch, nämlich der Wunsch nach Heilung und nach einer möglichst einfachen Heilung.
Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass das Rituale Romanum will eigentlich nicht einzelne Personen helfen. Ich meine, eine Person, die sehr stark ist und Fremdsprachen spricht und weiß was er nicht wissen soll, inwiefern hilft man dieser Person, wenn man sie befreit? Sondern das Rituale Romanum dient dazu, glaube ich, die Gesellschaft zu reinigen von bösen Besessenen und Hexen und so weiter. Aber ein schöner Vergleich mit heute sind antike Amuletten, die man findet. Die Leute in der Antike haben sich auch schützen wollen vor Dämonen und vom Bösen. Und solche Beweise findet man eben nicht in Texten aus der Antike, sondern aus archäologischen Befunden, wo man sieht, wie die Leute Sprüche und Symbole verwendet haben. Vielleicht nicht Sprays, aber auf jeden Fall was Ähnliches. Ein anderer wichtiger Unterschied auf Social Media und allgemein heutzutage ist die Möglichkeit, die offen ist, für Frauen zu exorzieren. Das ist im Rituale Romanum natürlich nicht vorgesehen, dass Frauen da agieren dürfen. Heutzutage gibt es Frauen, die Befreiungsdienste anbieten. Und auch in der Antike gibt es zumindest in der syrischen Literatur eine Frau, die exorziert hat, und das ist natürlich Maria, die Mutter Jesu, die auch heutzutage von Exorzisten manchmal angesprochen wird für Hilfe bei Exorzismen, soweit ich es weiß.
Und vielleicht darf ich hier noch eine Sache ergänzen, auch weil Sie Social Media angesprochen haben und online und so weiter und das jetzt dem römisch-katholischen Exorzismus gegenübergestellt haben. Da würde ich vielleicht auch nochmal sagen, diese Gegenüberstellung, die ist auch nicht ganz treffend, insofern eben Online-Tools, Social Media auch von römisch-katholischen Exorzisten durchaus auch angewandt werden, integriert werden in ihre Praxis. Also es gibt auch römisch-katholische Exorzismen, die Exorzismen via Skype anbieten, die sie online anbieten. Das ist so das eine. Und das andere, das ist auch ganz eine interessante Beobachtung, die Andrew und ich auch in einem unserer Artikel gemacht haben, dass auch nicht-katholische Akteure römisch-katholische Symbole adaptieren und einbeziehen in ihre Heilungspraktiken oder in ihre Exorzismuspraktiken. Da sieht man natürlich auch noch was ganz anderes Spannendes, was dahinter steckt, nämlich dass eben der römisch-katholischen Tradition hier eine ganz besondere Bedeutung gegeben wird, auch in so einem großen gesellschaftlichen Diskurs.
Wir sind jetzt schon am Ende dieser Podcast-Folge zum Thema Exorzismus. Jetzt die letzte Frage an Sie, Frau Bauer. Es gibt in Österreich ja auch Priester, die den Exorzismus anbieten. Es ist in Graz der Priester Johannes König und in Wien ist es der Harry Logan. Es bieten aber nicht alle Diözesen diesen Heilungs- und Befreiungsdienst an, oder doch? Also ich habe es jetzt nicht bei allen Diözesen gefunden.
Also tatsächlich ist es so, wenn Sie sagen, Sie haben es nicht gefunden, dann liegt es auch daran, dass das nicht nach außen kommuniziert wird. Also es gibt da kein niederschwelliges Angebot, das die katholische Kirche offeriert, sondern es wird eher quasi nach innen ausgehandelt und nicht nach außen getragen. Es ist aber durchaus so, dass es, das ist jetzt auch so das Ergebnis meiner Forschung, dass es in nahezu allen österreichischen Diözesen Priester gibt oder Personen gibt, die vom Diözesanbischof bestellt wurden, benannt wurden, um sich mit diesem Themenkreis Exorzismus und Besessenheit zu beschäftigen, die als Ansprechpersonen fungieren, wenn Gläubige Fragen haben, wenn leidende Personen Fragen haben und eine Ansprechperson möchten. Es gibt darüber hinaus auch Priesterkreise. Und die Priesterkreise habe ich vorhin schon erwähnt und die gibt es in einigen österreichischen Diözesen, also nicht nur in Graz und in Wien, sondern auch in anderen. Ich habe bis auf eine einzige Ausnahme in Österreich, die ich jetzt nicht nennen möchte, um die Anonymität meiner Interviewpartner auch zu wahren, habe ich in allen österreichischen Diözesen eben diese Praxis feststellen können, dass sich hier etwas getan hat, dass Priester eben nominiert wurden, dass Priester benannt wurden, um sich mit diesen Themenfeldern zu beschäftigen. Und wo es Priester gibt, da gibt es auch in einer gewissen Art und Weise auch eine Nachfrage. Da wenden sich dann auch Menschen an die Diözesen und nutzen das auch. Was ich aber hier noch zuletzt ergänzen möchte, ist, es heißt nicht, dass hier regelmäßig große Exorzismen durchgeführt werden, weil das halte ich noch immer für eine Ausnahme. Und das obliegt wiederum den Diözesanbischof. Und hier gibt es auch Unterschiede in den Diözesen. In manchen Diözesen sind die Bischöfe eher offen dafür, einen großen Exorzismus zu genehmigen. Und in anderen haben die Bischöfe eher eine ablehnende Haltung und würden sowas in der Regel gar nicht genehmigen. Also nur weil Priester, eben Johannes König haben wir auch interviewt im Buch, ich glaube, er hat selber, ich bin mir nicht sicher, ob er jemals einen großen Exorzismus durchgeführt hat. Er hat das aber eben auch bestätigt, also meine Beobachtung. Es ist nicht die Regel und es ist eher die Ausnahme. Und die Kirche geht da tatsächlich, also die römisch-katholische Kirche, zumindest in Österreich, geht da sehr sorgfältig um und sehr bedacht vor und auch aus meiner Sicht, was zumindest diesen kirchenrechtlich geregelten Rahmen betrifft, auch sehr bedacht und vorsichtig vor.
Sage ich danke in die Runde, dass wir heute das Thema Teufel, Dämonen und Besessenheit besprechen konnten. Meine Interviewpartnerinnen und Partner waren Nicole Bauer, Religionswissenschaftlerin, die gerade an der Universität Graz lehrt, und Andrew Duhl, Universitätsassistent für Neues Testament an der Theologisch-Katholischen Fakultät in Innsbruck. Vielen Dank fürs Dabeisein und danke fürs Zuhören.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.